freue mich, dass ich nach fast 2 Jahren wieder in eurer Mitte sein kann. Das war damals, glaube ich, Mai 22. Wie ich damals hergefahren bin, glaube ich, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht durchs Lager gefahren bin, da habe ich diese Umleitung in Vöcklabruck. Ich bin wirklich durchs Radar gefallen und habe dann Rechner gekriegt. Heute bin ich einen anderen Weg gefahren, ganz wild durch die Pampa da, aber Hauptsache ich bin gut angekommen. Ja, ich würde euch gerne Grüße von meiner Frau ausrichten, aber das geht nicht mehr. Die ist beim Herrn, sie ist im Juli 22 von Jesus abgeholt worden. Nach einer Herzuntersuchung in Linz ist ihr Herz stehen geblieben, nach einer kleinen Operation, weil es eine Komplikation gegeben hat. Ich bin so dankbar für die 45 Jahre oder so, wo wir miteinander verbunden waren. Es war der Verlobungstag am 16. Juli. Haben wir uns verlobt. An dem Tag ist sie heimgegangen zu Jesus. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es da jetzt, allein, mir geht es ausgezeichnet. Ich vermisse sie sicherlich, aber ich bin auch gut unterwegs als Witwe, als Single. Ich habe meine Kinder und Enkelkinder alle um mich. Wir sehen uns am Sonntag im Gottesdienst, bis auf einen Enkel, der ist in Wien. Und ist so erfreulich. Und ich darf weiter dem Herrn dienen. Mit Open Doors bin ich einmal im Monat unterwegs. Und ansonsten habe ich auch Aufgaben für den Herrn, die mich immer noch in Trab halten. Was wollte ich noch sagen? Das Abstauben. Ich habe einen Fehler gemacht in dieser Woche. Am Dienstag, ich habe Besuch gehabt von jemand, wir sind am Balkon gesessen. Und ich habe vorher mein Bürofenster aufgemacht. Und nach ein paar Stunden, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht, habe ich Staub wischen müssen im Büro. Regale, Schreibtisch, Tisch, alles war eine Schicht. Das hat nur ein paar Stunden gedauert. Unglaublich. Hat mich geärgert irgendwie, aber es ist so. Es kann auch in unserem Leben, braucht gar nicht lang, dass Staub unter Anführungszeichen sich ansammelt. Wir müssen auf der Hut sein. Ein Wort wollte ich euch noch sagen, oder ein Eindruck jetzt da vorhin von der Zeit, die wir da miteinander gehabt haben, schon im Singen und Beten. Mein Eindruck ist, ihr seid nur wenige, aber das ist das dicke, 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 dicke Aber. Der Herr ist bei euch. Ich habe es wahrgenommen. Er ist da, bei euch. Und er will euch zum Segen weiterhin setzen für diesen Ort. Und wenn ihr vielleicht am Beten seid für Leute schon ganz lange, gebt es nicht auf. Ich bin sehr ermutigt worden von Gott die letzten 2 Wochen. Und überhaupt schon in dem Jahr. Ich bete für einen Freund seit 15 Jahren. Und wir machen fast jede Woche einen Spaziergang von 1,5 Stunden. Und wir haben viel gesprochen. Und Gott hat viel an ihm getan. Er ist zum Glauben gekommen. Aber er hat zwei große Hindernisse abgesetzt. Er hat nicht in der Bibel lesen können. Da hat ihn was abgehalten. Und er hat nicht in den Gottesdienst gehen können. Da hat ihn auch was abgehalten. Und ich habe so gebetet. Und Anfang des Jahres sagt er mir, er liest jetzt das Neue Testament. Und vor weniger als 2 Wochen hat er mir gesagt, er will, heute wird das erste Mal im Gottesdienst sein, in 20 Minuten. Ja. Und das hat mich so ermutigt, weil Gott hat Pläne. Und manchmal müssen unsere Gebetserhörungen warten, weil es nicht nur um das geht, wofür wir beten. Er sieht das Größere. Er weiß, warum man uns manchmal warten muss. Also gebt es nicht auf für eure Gebetsanliegen, für Menschen. Gebt es nicht auf. Ist aber nicht das Thema für heute Morgen. Das Thema für heute Morgen ist, ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Darf ich euch bitten, dass wir das gemeinsam sagen? Ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Nur mal. Ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Ich habe das in Gmunden vor kurzem gepredigt, mein Predigt für dieses Jahr sozusagen, Und da habe ich gemerkt, das hat einen Rhythmus. Es prägt sich ein. Ich möchte, dass ihr das nie mehr vergesst. Ja? Ihr könnt alles vergessen, was ich dazwischen soll. Aber das soll mit euch gehen, weil das wird euch helfen. Dieser Slogan ist nicht von mir, sondern von Thomas Schirmacher. Ich habe letztes Mal zitiert von ihm, dass er gesagt hat, wir brauchen eine Theologie von Verfolgung, eine Theologie des Martyriums. Und in etwas, was er geschrieben hat, habe ich das gefunden, auf Englisch hat er das da geschrieben gehabt, und habe es übersetzt. Ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Das kommt aus einem Bibeltext heraus, aus Hebräer Kapitel 10, und das schauen wir uns gleich an. Aber bevor wir zum Bibeltext kommen, nur ein bisschen was, damit wir das verstehen. Der Hebräerbrief, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat. Ja, da gibt es viele Theorien von Paulus und etc. Gott hat uns diesen Brief gegeben. Ja? Also, wir wissen auch nicht, in welcher Zeit er genau geschrieben wurde. Höchstwahrscheinlich kurz vor dem Fall Jerusalems im Jahre 70, ja, wie die Römer die Stadt eingenommen haben. Auf alle Fälle ist er geschrieben an Leute, die voll mit dem Judentum zu tun gehabt haben. Und da gibt es auch eine Theorie, dass das die Essener-Gemeinschaft gewesen ist. Die standen unter Druck, das merkt man, wenn man den Brief liest, nämlich unter dem Druck, ihren Glauben an Jesus als Messias hinter sich zu werfen und sich von ihm abzukehren. Ja. Also das war die große Gefahr, und der Schreiber von dem Brief, der argumentiert und zeigt die Antwort, damit es nicht geschieht. Die Antwort ist Jesus, ihn vor Augen malen als Hohepriester, ihn vor Augen zu malen als das ein für alle Mal gegebene Opfer, das für unsere Sünde völlige Genugtuung gibt und so weiter. Jesus vor Augen malen, und er ermutigt sie, Leute, kehrt Jesus nicht den Rücken, sondern hält weiter fest an ihm, denn das war der große Belohnung, das Beste kommt noch, aber nur wenn wir dranbleiben, wenn wir festhalten. Und jetzt komme ich zu dem Bibeltext. Ich lese mal den Text und dann sage ich ein bisschen was dazu. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, im Originaltext, als er euch erleuchtete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? In einer genaueren Übersetzung sagt er, denkt zurück, gedenkt an diese Zeit, ja, erinnert euch dran. Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Geht's weiter? Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Wenn man diesen Text ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass da von zwei Gruppen sozusagen die Rede ist. Ich nenne sie die A-Christen und die B-Christen. Und das hat nichts mit Qualität zu tun, die einen sind besser, die anderen schlechter. Nein, nein. Das ist mehr eine, wie soll ich sagen, wenn ihr das anschaut, A ist die Zeile und dann wird das gespiegelt da unten. Ja. Die A-Christen sind nämlich die, die Verfolgung selbst erleben, an ihrem eigenen Leib oder an ihrem Besitz. Also man hat euch beschimpft und misshandelt und man hat euren Besitz weggenommen. Ja. Die B-Christen, da wird B gesagt und dann wird es gespiegelt nochmal, die B-Christen sind diejenigen, die den Verfolgten treu zur Seite stehen und mit denen im Gefängnis leiden. Ja? Also so meine ich das jetzt, die A-Christen und die B-Christen. Und dann sind wir wieder bei dem. Sagen wir es wieder gemeinsam. Ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Was meine ich damit? Das. Entweder wird er verfolgt, die A-Leute, oder er leidet mit dem Schicksal derer, die verfolgt werden, die B-Leute. Ja? Aber das heißt, jeder Christ, alle Zeiten, wo wir Jesus folgen, lebt in Wirklichkeit, wenn wir, ich sage jetzt einmal so, wenn wir mit dem Herrn richtig gut verbunden sind, ja, dann leben wir nie ohne Verfolgung. Entweder wir werden selber verfolgt oder wir halten uns zu denen, wir unterstützen sie. Und eine dritte Option C, nämlich geht mir nichts an, gibt es nicht. Ja? Die Option C, was kümmert mich das, wenn in Kenia was passiert oder in Laos oder irgend so? Kümmert, das muss uns kümmern. Ja? In irgendeiner Form muss uns kümmern. Der Bibeltext geht nur ein bisschen weiter, ich lese nur ein paar Verse. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr wichtiges Gebetsanliegen für verfolgte Christen. Die sagen immer wieder, wir betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört. Stellt euch das vor. Sie sagen immer wieder, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Betet, dass wir standhaft bleiben. Betet, dass wir nicht nachgeben, dass wir nicht Jesus verraten, verleugnen und so weiter, unseren Glauben verlieren. Das sollen wir beten. Denn Gott hat was geplant mit der Verfolgung. Das bringt Frucht fürs Reich Gottes. Er hat immer einen Plan. Es ist immer ein guter Plan, auch wenn wir es nicht wissen und verstehen. Dann, wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Die Wiederkunft Jesu ist nahe. Keiner weiß wann. Wenn jemand mit einer Berechnung daherkommt und sagt, an dem Tag wird Jesus dort und dort wiederkommen, hat er selber schon gesagt, dann glaubt es nicht. Der Befehl zum Unglauben für solche Sachen ist bei Jesus gekommen. Wir wissen es nicht. Aber nahe ist es. Jesus kommt bald. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Und dann Schluss. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Dann habe ich noch einen Vers aus dem Kapitel 13 vom Hebräerbrief. Da schreibt er, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, dass ich mich so dankbar fühle für so viele alltägliche, normale Dinge. Ja, für eine Mahlzeit, für kurz Essen, fürs Duschen im Trinkwasser. Wir wissen gar nicht, wie super das wir haben. Aber dann denke ich immer an, dann sage ich, Herr, ich dusche jetzt für meine Geschwister, die schon lange Wasser nicht auf ihren Körper gehabt haben. Ja, weil sie in einem Gefängnisloch sitzen, weil sie auf der Flucht sind, im Dschungel, im Urwald, wo immer. Ja. Ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen in den Alltag hineinholen, ja, mir vorstellen, wie wäre das, wenn ich jetzt vor mir fliehen muss. Du hast nur 5 Minuten Zeit, um ein paar Sachen einpacken und dann weg und vielleicht kommst du nie wieder zurück in dein Haus. Ja? Das erleben Christen. Wenn wir ein bisschen uns das vorstellen, dann wissen wir, ja, und dann braucht man gar nicht so viel Sorgen, aber wir sagen, Herr, ja, ich trage das jetzt und ich bringe dir das, mach es standhaft in dieser Verfolgung. Nur einmal, ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Genau, entweder er wird selbst verfolgt, was bei uns Gott sei Dank nicht der Fall ist, ja, oder er leidet mit dem Schicksal der Verfolgten. Und das ist aber eine Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir da einsteigen. Ja. Ihr kennt eh die Geschichte von, da will ich gar nichts dazu sagen, der Pater Endo, so wie der Karl auch schon gebetet hat, ja, 1955 hat er das gestartet. Vor 2 Jahren ist er jetzt heimgegangen nach zu Jesus. Und wir haben immer noch dieselben Ziele, nämlich die am meisten verfolgten Geschwister zu stärken. Durch 100 verschiedene, mehr als 100 verschiedene Möglichkeiten und Weisen, ja. Ganz praktisch, aber auch durch Besuche, durch Gebete, durch Literatur, durch Geld, durch Hilfsmittel, durch Traumaberatung und Traumagebet und so weiter und so fort. Dann als zweites die bedrohten Christen vorzubereiten. Und ich sage das immer wieder, Afrika ist wüt. Südlich der Sahara, fast jedes Land, wo jetzt die Extremisten anfangen, Christen zu verfolgen, wo es einfach daherkommen, auf die Motorrad oder auf die Trucks und Gemeinden brutal dezimieren, das schießen die Leute, vertreiben. Ja. Es passiert in so vielen Ländern. Das, die Gläubigen dort vorzubereiten. Und das dritte, eben Christen in Freiheit, das sollen wir zu informieren und zu sagen, ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Wir stehen zu ihnen. Das habe ich vor kurzem in die Nachrichten gesehen, vielleicht haben es einige andere auch gelesen. Oberösterreichische Nachrichten hat das als Titel gehabt, Höchststand, 360 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Das haben sie von uns, von unten durch, ja, vom Verfolgungsindex übernommen. Und dann wird der frühere Landeshauptmann Püringer zitiert, der sagt, für mich ist die Tatsache, dass es im 21. Jahrhundert Christenverfolgung gibt, ein Skandal. Oder eine katholische Organisation hat da eine Pressekonferenz gemacht und auf die Christenverfolgung hingewiesen. Super, super, weil viel zu viel oder viel zu wenig Leute in unserem Land sind sich dessen bewusst. Das überspringe. Da sieht man, Open Doors gibt seit jetzt 31 Jahren den Weltverfolgungsindex heraus. Ihr habt es in dem Magazin, wir haben ihn diesmal A5 oder sogar noch ein bisschen kleiner drucken lassen, ja, damit er da in die Magazinhefte reingeht. Und seit also gut 30 Jahren gibt es diese Forschungsarbeit, um festzustellen, ja, wie schwer ist denn die Verfolgung wirklich in die verschiedenen Länder, wo tritt sie auf, wo wird es besser, wo wird es schlechter. Und das ist jetzt der Blick, sozusagen die Summe derer, die unter der Verfolgungsglocke leben. Ja. Da sieht man, wir am Anfang haben das zu erforschen, da 95 oder irgend sowas. Jedenfalls, 93 muss das gewesen sein. Da ja, das ist aber da, wo der Pfeil ist, das ist 95 und angefangen hat es 93. Da sieht man auf, dann geht es, ist es einmal wirklich über Jahre besser geworden, von Jahr zu Jahr. Wunder, wunder, wunderbar. Ja, aber schaut euch das an, seit 2010 geht es nur bergauf und ganz, ganz, ganz wüt, stark bergauf. Ja, immer mehr Geschwister leiden unter der Verfolgung in verschiedensten Ländern. So schaut der Index jetzt aus, 2024. Und es gibt, also im Index werden immer die 50 Länder, wo die Verfolgung am heftigsten ist, dargestellt. ja, dann ist ein Schnitt. Was man dann nicht sieht, ist, dass es immer mehr Länder gibt, die da hinten nachkommen, wo auch über 40 Punkte haben. Das ist so unser System bis 100 Punkte. Ja. Und 40 ist der Einstieg. Ja. Diese Karte da zeigt, inzwischen sind wir bei 78, steht da 78 Länder, wo die Verfolgung stark ist. Da ist jetzt Israel, Ukraine auch dabei, sagen wir. Und also es ist wirklich so, wie schon gesagt worden ist, die Verfolgung nimmt leider derzeit richtig Fahrt auf, wo es natürlich nicht gut ist. Auf dieser Auflistung sind die Länder angeführt, die über 80 Punkte haben. Vor, ich weiß nicht mehr genau, sagen wir mal, vielleicht 15 Jahre oder so, oder 20 Jahre maximal, war nur ein Land in dieser Kategorie, nämlich Nordkorea. Ja, über 80 Punkte. Jetzt sind es 13 Länder. Ja, also da sieht man, wie intensiv die ganze Sache inzwischen geworden ist. Und es gibt zwei Grundformen der Verfolgung. Das eine ist der allgemeine Druck, ja, Pressure auf Englisch. Also der zeigt sich einfach in allen Bereichen der Gesellschaft, ja, dass Kinder benachteiligt werden, dass sie bei der Schule, Schulbildung ihnen verwehrt wird und so weiter und so fort. Ja, dieser allgemeine Druck. Das zweite ist die Gewalt, die konkrete physische Gewalt gegen Personen, gegen Christen, ihre Angehörigen, gegen Leiter und gegen christliche Einrichtungen, Kirchen, Schulen, Krankenhäuser, was immer. Ja, Wohnhäuser auch von Christen. Und diese Gewalt ist im letzten Jahr richtig explodiert. Das überspringen wir. Da sieht man, die linke Auflistung ist dieser allgemeine Druck. Ja, der lässt sich manchmal schwerer zu messen, ist wie das andere. Aber Oppendorf versucht es immer wieder und hat da eine eigene Auflistung. Und da sieht man eben, Nummer 1 ist Nordkorea, Jemen, Somalia, Libyen und so weiter, Afghanistan. Ja. Die zweite Seite, die rechte Seite, ist die Gewalt. Und da ist das Ranking ganz anders. Nigeria ist das Land mit der meisten Gewalt. Dann kommt Pakistan, Indien, Myanmar, Niger. Also Länder, die da weiter, ganz weiter hinten sind auf der Seite. Ja. Und jetzt da ein bisschen eine, da will ich Folgendes hervorheben. Nämlich nur die ist oder 7-mal mehr Gewalt im letzten Jahr als wie vorher. Und zwar ein Anstieg von 2110 auf 14.776. 7-mal heißer, was die physische Gewalt angeht. Ja, also sprich, niedergebrannte Kirchen, geschlossene Kirchen in China sind, ich weiß es nicht mehr, ja, ich glaube, geht in die Tausende Kirchen geschlossen worden im letzten Jahr. Also richtig, richtig ein totaler Anstieg. Und wir schauen uns jetzt ein kurzes Video an, also 6-7 Minuten, über die Trends der gegenwärtigen Situation. Bitte.
Mehr Gewalt gegen Christen in Indien. Kirchen im instabilen Subsahara-Afrika bedroht von Vertreibung und Auslöschung. Sowie eine unsichere Zukunft für Christen im Nahen Osten und Nordafrika. Dies sind die Schwerpunkte und Entwicklungen, die sich für den Berichtszeitraum des Weltverfolgungsindex 2024 abzeichneten, und 2024 sowie darüber hinaus eine große Rolle für Christen in Verfolgung spielen werden. Gewalt in Indien nimmt stark zu. Wurden 2022 noch 10 indische Christen wegen ihres Glaubens ermordet, waren es zum Weltverfolgungsindex 2023 schon 17. Im aktuellen Berichtszeitraum des Weltverfolgungsindex 2024 waren es 160 Christen. Die diesjährigen indischen Parlamentswahlen werden die Lage erfahrungsgemäß verschlimmern. Die BJP hat bereits in der Vergangenheit religiöse Konflikte politisch genutzt, um die Kontrolle über die nationale Regierung zu behalten. Hindu-Nationalisten wissen sich durch die regierende BJP unter Parteichef und Premierminister Narendra Modi gut geschützt. Für sie sind alle Christen Fremdkörper im Land. In ihrem Streben nach einem rein hinduistischen Indien schrecken sie nicht davor zurück, auch massive Gewalt anzuwenden. Zudem werden Christen mit hinduistischem Hintergrund ständig unter Druck gesetzt, zum Hinduismus zurückzukehren. Unterdessen berät der oberste Gerichtshof Indiens darüber, ob die Kategorie der sogenannten Scheduled Caste, deren Mitglieder allgemein als Dalits bekannt sind, auf Muslime und Christen ausgeweitet werden soll. Es handelt sich um eine äußerst heikle kulturelle Frage mit dem Potenzial, große politische Unruhen auszulösen. Religiös motivierte Gewalt nimmt mit der Destabilisierung Subsahara-Afrikas zu. Angriffe auf Kirchen sowie Häuser und Unternehmen von Christen haben erneut deutlich zugenommen. Mehr als 16 Millionen Christen wurden gewaltsam vertrieben. In der Region wurden mehr als 4.600 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. Dabei geschahen rund 9 von 10 dieser religiös motivierten Morde in Nigeria. Die Zahl der getöteten Christen dürfte weit höher sein, doch die zahlreichen Konflikte erschweren manchmal die Erfassung genauerer Zahlen. Nigeria gehört zu den starken Ländern der Region. Was dort geschieht, hat großen Einfluss auf andere Staaten. So sind Christen auch in Burkina Faso, Mali, Niger, Mosambik und der Demokratischen Republik Kongo von enormer Gewalt betroffen. Die Verfolgungssituation in den einzelnen Ländern Afrikas südlich der Sahara ist komplex. Doch ein roter Faden ist erkennbar. Bewaffnete islamistisch-extremistische Gruppen nutzen die Instabilität in Ländern mit schwacher Sicherheitslage. Ein Beispiel: Nach dem Abzug der französischen Truppen und dem Ende der UN-Mission und auch deren Abzug aus Mali entstand viel Raum für dschihadistische Gruppen, die ihre Agenda mit Gewalt durchsetzen. Christen in der Region sind Gewalt durch Überfälle, Entführungen und Ermordungen ausgesetzt. Genauso wie Unterdrückung durch Regierungen und Gesellschaft. Die Kirche in dieser Region ist ernsthaft von Vertreibung und Auslöschung bedroht. Ausländischer Einfluss in Subsahara-Afrika bedrängt christliches Leben. Durch Chinas zunehmenden Einfluss in Afrika hinsichtlich Infrastruktur, Technologie und Ausbildung fühlen sich autokratische Regime auf dem Kontinent gestärkt. Nach Angaben des Institute of Development Studies geben afrikanische Regierungen jährlich 1 Milliarde Dollar für Überwachungstechnologien aus. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, ist der größte Kunde. Und zwar sowohl die Bundesregierung als auch die Regierungen einzelner Bundesstaaten des Landes. Auch Europa und die Vereinigten Staaten haben dem Bericht zufolge solche Technologien angeboten, doch ihr Marktanteil in Afrika liegt hinter dem von China. Peking sieht in Afrika den wichtigsten Absatzmarkt und liefert dazu passend das autoritäre Regierungsmodell gleich mit. So hat die Kommunistische Partei Chinas auf einem neuen Campus in Tansania ihre erste Auslandsakademie eröffnet. Dort werden politische Führungskräfte nach dem Modell Chinas hinsichtlich Verschmelzung von Einparteienstaat mit Wirtschafts- und Sozialplanung ausgebildet. Politische Parteien aus 6 afrikanischen Ländern bildeten die ersten Kader der Akademie. Es bleibt abzuwarten, ob Christen in Subsahara-Afrika in Zukunft mit einer höheren Kontrolle rechnen müssen, wie und wo sie ihren Glauben ausleben. Vertreibung der Christen aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Mehr als ein Jahrzehnt Bürgerkrieg in Syrien hat die christliche Präsenz im Land deutlich geschwächt. Das verheerende Erdbeben im Februar 2023 verschlimmerte die prekäre Lage weiter. Darüber hinaus geriet das christliche und kirchliche Leben auch in Algerien verstärkt unter Druck. Von insgesamt 46 protestantischen Kirchen sind inzwischen 42 geschlossen. Mehrere Christen wurden verhaftet. Tunesien verstärkt seinen autoritären Regierungsstil, Übergriffe gegen Christen nahmen zu. Der Druck auf die Christen im Irak nahm zu, nachdem im letzten Sommer in Schweden öffentlich Koranseiten verbrannt wurden. Auch in der autonomen Republik Kurdistan nimmt die Verfolgung von Christen zu. Zwei Christen wurden der Blasphemie beschuldigt, nachdem sie in den sozialen Medien über Jesus gepostet hatten. Einer von ihnen wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, der andere hat das Land verlassen. Die beiden Fälle wurden im Internet weithin bekannt gemacht, was zu einer Hetze gegen Christen in der Region führte. Darüber hinaus wurden mehrere Christen wegen Ausübung ihrer christlichen Tätigkeiten getötet. Der Libanon steht nicht auf dem Weltverfolgungsindex. Auch ist der Anteil der Christen in der Bevölkerung größer als in jedem anderen Land des Nahen Ostens. Dennoch nimmt der Einfluss der Christen im nationalen Leben ab. Gleichzeitig nehmen Angriffe auf Kirchen und christliches Eigentum sowie auf mehrheitlich christliche Dörfer zu. Da sich auch die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert hat, denken viele Christen darüber nach, ihr Land zu verlassen. Bitte beten Sie für unsere verfolgten Glaubensgeschwister. Sie brauchen Trost, Beistand und Ermutigung, damit sie in ihrem Glauben gestärkt werden und neue Hoffnung fassen. Mehr Informationen, Hintergründe, Gebetsanliegen und Geschichten hinter den Zahlen des Weltverfolgungsindex finden Sie auf unserer Homepage.
Genau, also Nigeria haben wir gehabt im Video. Diese Lea kommt immer wieder mal auch in christlichen Medien vor, die 2018 entführt worden ist, mit anderen ist immer noch nicht befreit, noch nicht zu Hause. Kürzlich gingen Meldungen durch vor ein paar Wochen, dass wieder eine Schule überfallen worden ist, schon 280 Kinder einfach mitgenommen worden sind. Ich habe jetzt in der Zeit eigentlich nichts mehr gehört, was da passiert ist. Vielleicht hat jemand von euch irgendwas aufgeschnappt. Dieses Traumazentrum in Nigeria ist so wertvoll, so wichtig. Es ist auch ausgebaut worden, sie können jetzt mehr Leute aufnehmen. Und das Wunder, was da immer wieder geschieht an Menschen, ist das, dass Gottes Wahrheit über das, was er sagt, dass das vom Kopf ins Herz rutscht. Das ist einfach das, was nötig ist. Ja, man kann mit dem Verstand das wissen, aber das Gefühl sagt man ganz was anderes. Aber wenn Gott redet, dann auf einmal ändert sich diese, ja, auch die Gefühlslage. Ja, ich habe Berichte gehört von einem amerikanischen Psychiater, der selber von Gott gebraucht wird. Er hat so ein eigenes Konzept für Traumatherapie und Gebet für Menschen. Und er hat erzählt, wie ein afrikanischer Bruder, wie der mit der Maschinenpistole durchlöchert worden ist, mehr oder weniger. Der Arm quasi ist abgeschossen worden. Er hat es aber überlebt. Da hat Gott seine Hand drüber gehalten, weil das Krankenhaus hat ihn nicht aufgenommen. Und er ist viele Stunden später in eine andere Stadt gekommen, wo sie mir erst überhaupt medizinisch helfen können. Aber er war innerlich dann traumatisiert. Und bei dieser Traumazeit oder Behandlung hat er vor allem gesehen, wie Jesus vor ihm steht. Und vor allem ist der ganze Schmerz, die ganze Katastrophe, ja, das Ganze, was passiert ist, ist auf einmal ruhig geworden. Ja, er kann immer noch sich erinnern, wie es auf ihm schießen, aber die Katastrophe in der Seele ist vorbei. Versteht ihr das? Das kann man sich kaum vorstellen für uns, wenn man es nicht erlebt hat. Aber so ist es. Und es ist so wichtig, dass es solche Geschwister gibt, die Menschen helfen. Korakisen, dass sie Witwender in Afrika zusammenholen, 40, 50 Witwen, ihre Männer sind umgebracht worden, ja, als Pastoren. Und innerhalb von ein paar Tagen, wenn sie so da beieinander sind und diese Wege, diese Schritte gemacht werden, Jesus hineinzuladen und die Wahrheit Gottes im Herzen zu spüren, alle 40, 50 Witwen erleben das und gehen befreit nach Hause und machen das mit ihren Kindern, die auch traumatisiert sind. Ja. Aber so passieren Wunder Gottes und das ist einfach so gut. Okay. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Die Frage ist, wie könnt ihr an die Seite unserer verfolgten Geschwister kommen? Da bin ich bei meinen alten Sachen, sage ich da nichts Neues. Information. Und ich bitte euch erneut, das Magazin Anibals etliche von euch kriegen das dann super. Wer es noch nicht kriegt, vielleicht wäre es dran, euch das zu bestellen. Füllt die Karten aus, gibt es bei mir dann bei Büchertisch ab oder macht es online. Das Magazin ist sehr, sehr hilfreich und wertvoll. Bücher habe ich auch wieder dabei. Ich habe ein neues, das ich letztes Mal noch nicht gehabt habe. Geisel für Gott von diesem amerikanischen Missionar in der Türkei, der dann verhaftet worden ist und, weiß ich nicht, 735 Tage, also fast 2 Jahre, im Gefängnis war. Und er hat seinen Glauben dort beinahe verloren. Und da schreibt er drüber. Ich habe es noch nicht gelesen selber. Mein Sohn, meine Schwiegertochter haben es gelesen und gesagt, so gut das Buch. Ja, also, das ist ein neues, andere Klassiker habe ich auch dabei, Gottes unfassbare Wege oder von Pfarrer Andrew Bücher. Auch eine Gebetsliste, die ist zwar noch vom letzten Jahr, aber immer noch viel Aktuelles drinnen. Da werden Personen, die im Gefängnis sind, mit Namen vorgestellt, wo sie sind, wie lange sie aufgebrochen bekommen haben und so weiter. Also wer sich ein bisschen tiefer einhocken will und gezielt für Gefangene beten, nehmt euch diese Liste mit. Gebet ist das Wichtigste. Und wer das Magazin bestellt, der kriegt darin, in dem Fall fällt das da, sollte nicht sein, einen Gebetskalender, wo für jeden Tag ein Anliegen drinnen ist. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil damit können wir uns selber austricksen. Dass wir es nicht vergessen, für die Verfolgten an sie zu denken. Ja, wenn wir das in die Bibel einlegen, dann hast du die Möglichkeit, jeden Tag, und wenn es eine Minute ist, aber diese eine Minute mal ein paar Millionen, ja, weil viele Christen auf der ganzen Welt das auch so machen, und Gott wirkt. Wir können geben, das tut sie schon, vielen Dank dafür. Schreibaktionen gibt es auf unserer Homepage. Das weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal davon gesprochen habe. Wir haben in Steyr den Red Wednesday bekommen. Und zwar ist es eine eigentlich katholische Aktion von der Kirche in Not, dem katholischen Hilfswerk, was vor 7 Jahren oder 8 Jahren gestartet wurde. Und da werden bekannte öffentliche Gebäude, also Kathedralen oder Parlamentsgebäude etc., rot angeleuchtet an einem Mittwoch, Mitte November. Und wir haben das in Steyr, christliche Leute aus verschiedenen Kirchen, so gut gefunden, diese Idee, dass wir es gesagt haben, das machen wir in Steyr als Gemeinden, Freikirchen, katholisch, evangelisch, weil Verfolgung geht alle Kirchen an. Ja. Im Nahen Osten, da wird nicht die Frage nicht, seid ihr katholisch, seid ihr Evangelikale, alles was irgendwie mit Christentum identifiziert wird, wird angegriffen. Ja. Und das ist eine gute Sache und kommt gut an. Okay, ich bin am Ende. Darf ich euch nur einmal bitten, das laut zu sagen, zu lesen. Ein Christ lebt nie ohne Verfolgung. Entweder er wird selber Verfolgter oder er leidet mit dem Schicksal der Verfolgten. Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich euch das wiederbringen durfte und für euer Dahinterstehen, ja, für euer Da-Einsteigen. Gott segne euch dabei, ermutige euch dabei und ihr seid ein Segen weit über Apfelwang hinaus, das kann ich euch sagen. Amen.